Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute darf ich Sie herzlich zu einer Sendung zum Thema Wechseljahre begrüßen. Dr. Maria Trattner, Gynäkologin und ehemalige Vorstandsfrau des Frauengesundheitszentrums, wird uns heute Rede und Antwort stehen zu dem Thema Wechseljahre, was hilft und was halte ich eigentlich so von diesen Hormonen? Maria, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich, dass ich zu dem Thema Wechseljahre und wie geht es den Frauen in dieser Zeit sprechen darf. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, damit die Frauen auch gehört werden in dieser doch besonderen, schwierigen Zeit, dass sie einfach mehr Informationen bekommen, mehr Zuwendung, mehr Bescheid wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man soll zuerst vielleicht einmal überhaupt definieren, was passiert in dieser Zeit. Es gibt ja die Perimenopause, davor die Prämenopause, dann die Menopause und die Postmenopause. In der Perimenopause ist es so, dass der Zyklus sich verändert. Davor war der Zyklus wahrscheinlich regelmäßig, alle 28 Tage ist die Regelblutung gekommen. Und dann in der Perimenopause kann es so werden, dass einfach der Zyklus unregelmäßiger wird. Es passiert deshalb, wir haben an unseren Eierstöcken eine gewisse Anzahl von Eizellen und diese Eizellen werden mit der Zeit aufgebraucht. Und wenn dann weniger Eizellen an den Eierstöcken vorhanden sind, versucht vom Kopf aus, von der Hypophyse aus, das Zentrum, das Schaltorgan, den Eierstock mehr anzuregen, alle Eizellen noch zu mobilisieren. Und da ist es dann in der Perimenopause oft so, dass der Zyklus kürzer wird, dass die Regelblutungen sogar öfter kommen, alle 25 Tage vielleicht. Und dann passiert es aber auch immer wieder, dass kein Eisprung stattfindet. Normalerweise ist ja so in Zyklusmitte, so um den 14. Zyklustag herum der Eisprung und danach hat man so eine Phase im Zyklus, wo viel Gelbkörperhormon, viel Progesteron da ist. Und das verändert sich dann, man hat dann in dieser Perimenopause oft so anovulatorische Zyklen, das heißt, dass eben kein Eisprung stattfindet, dass ein Follikel, ein Eibläschen da ist und länger da ist, persistiert und dieser Follikel macht dann viel Östrogen. Es passiert nicht der Eisprung und es fehlt dann das Progesteron. Das heißt, in der Perimenopause kommt der Hormonhaushalt ein bisschen in ein Ungleichgewicht. Es überwiegt das Östrogen und das Progesteron ist eher zu wenig da.
Woran merkt man das? Also was sind die Symptome dafür?
Man hat in der Zeit noch nicht wirklich Hitzewallungen, aber es kann sein, dass man schon schlechter schläft und dass man so in Richtung PMS sich auch fühlt, dass die Brüste mehr spannen und dass auch dann die Blutungen vielleicht stärker sind, länger sind, eben unregelmäßiger werden auch, weil die Gebärmutterschleimhaut reagiert auf dieses Fehlen von dem Gelbkörperhormon so, dass sie nicht mehr so gut abgeblutet wird auf die Gebärmutterschleimhaut. Und dieser Progesteronmangel, der könnte ausgeglichen werden, indem die Frauen dann so ab Zyklusmitte bis zur Blutung hin vielleicht ein Gelbkörperhormon dazunehmen. Das fühlt sich dann ein bisschen ausgeglichener an. Da ist man dann wieder mehr in der Balance. Östrogen, Progesteron ist ausgeglichen vorhanden und das merkt man dann auch, dass die Blutungen wieder gut sind und der Schlaf vielleicht wieder besser ist und die Stimmungslage wieder besser ist.
Das heißt also sozusagen nur in einer bestimmten Zyklusphase das Progesteron dazu zu nehmen. Und das entscheidet dann die Frau selber oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das müsste man schon mit seiner Frauenärztin absprechen, mit seinem Frauenarzt. Und das wäre eben eine typische Situation in der Perimenopause. Das heißt in dem Alter von 44 plus bis wahrscheinlich 51 kann das so sein in dieser Lebensphase. Das heißt aber auch, dass der Wechsel, das ist dann oft schon die eher anstrengende Zeit im Wechsel auch, wenn der Hormonhaushalt so in einen Ungleichgewicht kommt.
Warum ist das für manche Frauen unerträglich oder schwer erträglich und für andere nicht?
Weil es heißt ja Wechsel, weil die Zustände sich ändern, weil alles immer wieder ganz verschieden ist, weil man sich nicht so sehr darauf einstellen kann. Da ist dann oft kein Rhythmus mehr da, sondern es ist mal so und mal so. Und dieses mal so und mal so kommt auch davon, dass unser Kopf, unsere Hypophyse eben versucht, den Eierstock noch wirklich auszuquetschen, anzuregen. Komm, mach was, Eierstock. Hol deine Reserven noch hervor und lass die letzten Eizellen heranreifen und springen und Hormone produzieren. Eigentlich möchte der Körper bis zum Schluss die Möglichkeit wahrnehmen, dass man noch ein Baby bekommt. Das ist zwar da in dieser Perimenopause unwahrscheinlich, dass die Frauen noch schwanger werden, die Chancen sinken da wirklich, aber insgesamt der Körper versucht eigentlich immer noch alles zu tun, dass der Eierstock noch arbeitet einfach. Und dieses immer noch Arbeiten ist aber auch nicht nur dafür wichtig, man könnte eventuell noch ein Baby bekommen, sondern einfach auch für die Stimmungslage wichtig. Wie fühle ich mich wohl, wie fühle ich mich als Frau? Eben auch, dass man im Balance ist, ob das jetzt nicht nur Stimmungslage, sondern auch Hungergefühl, Gewicht, Selbstvertrauen, Selbstwert. Einfach, dass man in Balance ist.
Wie viele Frauen haben tatsächlich so viel Wechselbeschwerden? Also wenn du das prozentuell siehst, dass du sagst, Hormone sind angesagt?
Ich möchte noch ein bisschen weiter ausführen, weiter erklären. Wir waren jetzt in der Perimenopause und da ist eben der Hormonhaushalt so im Ungleichgewicht, dass das Gelbkörperhormon fehlt und dann ist es irgendwann so, dass am Eierstock alle Eizellen aufgebraucht sind und dass die letzte Regelblutung stattfindet. Das ist dann die Menopause. Die letzte Regelblutung ist definiert als die Menopause. Und ab da ist es dann so, wenn gar kein Eisprung mehr ist, gar keine Follikelreifung mehr passiert, keine Eizellen mehr, der Eierstock einfach seine Funktion nachlässt, keine Eizellen mehr heranreifen können, dann ist es so, dass in Relation viel, viel weniger Östrogen da ist und Progesteron. Die beiden weiblichen Hormone nehmen dann drastisch ab. Es ist immer noch so, dass in der Hypophyse viel FSH produziert wird, dieses Hormon, das den Eierstock eigentlich anregt. Da kann der Frauenarzt dann auch einen Hormonstatus mal machen, wobei man glaubt immer, ja, der Frauenarzt soll einen Hormonstatus machen, die Frauenärztin, und dann weiß ich, wie es mir geht. Der Hormonstatus, wie die Hormone im Blut messbar sind, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Viel wichtiger für die Frage, ob man jetzt ein Hormon nehmen soll oder nicht, oder wie geht es einem im Wechsel, ist, welche Beschwerden habe ich. Man richtet sich eigentlich nach dem Beschwerdebild, das die Frauen haben. Das ist viel, viel ausschlaggebender. Wenn dann die Menopause stattgefunden hat, die letzte Regelblutung war, dann geht es so weiter, dass keine Blutung mehr stattfindet, keine Eizellen mehr heranreifen, dass Östrogen und Progesteron sehr niedrig ist. Und die Definition ist dann, wenn ein Jahr lang keine Regelblutung mehr stattgefunden hat, ist man in der Menopause. Und wenn jetzt das Östrogen dann auch abfällt, wird es so sein, dass bei vielen Frauen so die klassischen Wechselsymptome auftreten. Und das wären dann, dass sie Hitzewallungen bekommt, dass sie in der Nacht nicht mehr gut schlafen kann, weil diese Hitzewallungen wie ein Feuer hochsteigen und sie schweißgebadet aufwacht vielleicht. Genau, das wären so die klassischen Östrogenentzugssymptome. Die Frage ist, warum findet es überhaupt dann statt, so eine Hitzewallung? Da ist wahrscheinlich die Hypophyse verantwortlich für diese Hitzewallung. Da gibt es ein Zentrum, wo quasi das Fieber, die Hitze auch reguliert wird und dort findet das statt. Und das ist einfach der Versuch vom Körper, dass nochmal Östrogen, Eierstock mobilisiert wird, aber es sind eben keine Eizellen mehr da, die heranreifen können. Genau.
Das heißt, mit Östrogen würde man zu einem späteren Zeitpunkt anfangen, mit der Hormoneinnahme oder Verabreichung.
Ob jemand jetzt so Wechselbeschwerden hat und eine Hormonersatztherapie nehmen möchte, das hängt sehr davon ab, welche Beschwerden die Frau hat. Es ist nicht verpönt oder schlecht oder viele Frauen haben Angst vor einer Hormonersatztherapie und erleiden diese Wechselbeschwerden, trauen sich nicht drüber, eine Hormonersatztherapie zu nehmen, weil es diese WHI-Studie gegeben hat, wo bei amerikanischen Krankenschwestern festgestellt worden ist, dass durch eine Hormonersatztherapie auch Nebenwirkungen aufgetreten sind, wobei in der WHI-Studie Frauen untersucht wurden, die über viele lange Jahre ihre Hormonersatztherapie eingenommen haben, die eine künstliche Hormonersatztherapie eingenommen haben Und die Frauen, die waren nicht mehr wirklich gesund. Die haben eben auch schon Gefäßschäden gehabt, da waren schon Herzinfarkte da, da waren schon Plaques, auch mobile Plaques in den Gefäßen da. Und für diese Frauen war diese hochdosierte künstliche Hormoneinnahme nicht mehr gesund. Und da sind vermehrt dann schwierige Nebenwirkungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt aufgetreten. Und auch über diese langen Jahre, die Hormoneinnahme, war dann das Brustkrebsrisiko auch erhöht. Das muss man sehr differenziert sehen. Es ist anders, wenn Frauen jetzt frisch in den Wechsel gekommen sind, mit ihren Wechselbeschwerden kämpfen, darunter leiden. Dann können Frauen durchaus eine Hormonersatztherapie nehmen. Es gibt da einfach eine sichere Zeit, wenn der Wechsel beginnt und man nimmt dann eine unter Anführungszeichen bioidente Hormonersatztherapie mit einem Östrogen, das man über die Haut aufträgt. Das ist das 17-Beta-Estradiol und einem natürlichen Progesteron, dem Progesteron in ausreichender Dosis, sodass auch die Gebärmutterschleimhaut gut geschützt ist. Mit dieser bioidenten Hormonersatztherapie ist die Frau gut versorgt. Die Wechselbeschwerden werden weniger und das kann eine sichere Zeit in den ersten 5 Jahren, wenn sie in den Wechsel gekommen ist, gut eingenommen werden.
Bioidente Hormone, unterscheiden die sich von denen, die man zum Beispiel auch auf Rezept verschrieben bekommt?
Eine bioidente Hormonersatztherapie, das sind Hormone, die man im Wechsel bekommt und die gleich sind denen, die der Eierstock früher auch produziert hat. Bioidente Hormonersatztherapie kann man auch auf Rezept bekommen. Es ist sogar sehr empfehlenswert, dass man diese standardisierten Präparate sich auf Rezept verschreiben lässt, weil es nicht ganz einfach ist, quasi in der Apotheke selbst hergestellte bioidente Hormonersatztherapie sich teuer zu kaufen, weil das nicht überprüft ist und nicht garantiert ist, wie viel in diesen Präparaten dann wirklich drinnen ist. Man muss sagen, die selbstgemachte bioidente Hormonersatztherapie in der Apotheke, das sind die genau gleichen Hormone, die da drinnen sind, wie sie auch auf Rezept verschrieben werden können. Die Frauen müssen sich das nicht teuer kaufen.
Das finde ich eine ganz wichtige Information, weil jetzt so etwas der Hype ist, die bioidenten Hormone sind so toll und die anderen, die man auf Rezept bekommt, sind die bösen Hormone. Maria Trattner, Gynäkologin in freier Praxis und Oberärztin im Landeskrankenhaus Hallein und ehemalige Vorstandsfrau des Frauengesundheitszentrums. Maria, wie erklärst du dir diesen Hype über die Bioidenten, die individuell angerührt werden?
Ich finde es schon gut und es ist auch in Studien nachgewiesen, vor allem in Richtung Brustkrebsrisiko, dass man als Hormonersatztherapie das natürliche Progesteron zuführen soll. Und das ist eben das bioidente Progesteron, das aus der Jamswurzel hergestellt wird. Bioident heißt nicht natürlich, sondern bioident heißt einfach, das ist die Hormonersatztherapie so, wie der Eierstock sie früher auch gemacht hat. Und man kann das auf Rezept verschrieben bekommen und wichtig ist, dass man die Hormone in der richtigen Dosierung einnimmt und die Dosierung muss so ausreichend sein, dass die Gebärmutter und Gebärmutterschleimhaut auch gut geschützt ist und nicht zu hoch, nicht zu niedrig dosiert, solange Beschwerden da sind. Wenn keine Beschwerden mehr da sind, kann man auch wieder aufhören mit der Hormonersatztherapie.
Wie ist es, wenn man die Hormone absetzt? Geht dann der ganze Zinnober mit Wallungen und Schweißausbrüchen und so wieder los? Oder wann weiß man, dass es Zeit ist, aufzuhören?
Man weiß es, indem dass man es dann schon versucht, einfach die Hormonersatztherapie aufzuhören. Aber man kann mit gutem Gewissen wirklich eine Zeit lang diese Hormonersatztherapie nehmen. Ich würde jetzt gar nicht genau sagen, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, aber es ist mal sicher, dass man in den ersten 5 Jahren, wenn man diese Wechselbeschwerden hat, die bioidente Hormonersatztherapie nehmen kann. Und es ist sogar so, es ist ein bisschen individuell verschieden. Manche Frauen, da dauern diese Wechselbeschwerden 1, 2, 3, 4 Jahre an. Aber es gibt auch Frauen, die 11 Jahre noch an wirklichen Wechselbeschwerden mit Hitzewallungen leiden. Das ist ein bisschen individuell verschieden. Und es gibt Frauen, die leider einfach wirklich recht lange an diesen Wechselbeschwerden leiden. Und wenn man eine Hormonersatztherapie gibt, sollte man immer gut auch seine Brustgesundheit beachten, dass die Frauen zur Mammographie alle 2 Jahre gehen und zum Brustultraschall, dass man einfach gut weiß, den Brüsten geht's gut, da ist alles gesund. Es ist ja nicht so, dass die Hormonersatztherapie den Brustkrebs auslöst. Brustkrebs ausgelöst wird nicht durch die Hormone, aber wenn Brustkrebs dann da ist, können Hormone das Wachstum von Brustkrebs unterhalten und fördern.
Also sie können sozusagen es beschleunigen, dass er größer wird, die Hormonabhängigen. Früher wurden die Hormone angepriesen als Jungbrunnen, als Schutz vor Gefäßerkrankungen, vor Herzinfarkten, vor Hochdruck. Hat sich da tatsächlich auch das Bewusstsein geändert, dass es nicht die Zauberpille ist, die ja Frauen auch über 70 hinausgenommen haben? Hast du den Eindruck, dass das bei den Frauen, aber auch bei deinen medizinischen KollegInnen, dass sich da was geändert hat?
Ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Frauen, wenn sie 50 werden, 50 plus sind, einfach überhaupt, dass Frauen auch gut auf ihren Herzkreislauf achten, dass sie gut auf ihre Herzgesundheit achten. Wenn ich Frauen eine Hormonersatztherapie verschreibe, dann frage ich immer nach, wie geht es ihrem Blutdruck? Haben sie ihre Blutfette sich mal anschauen lassen? Ist eine Zuckerkrankheit da? Es ist total wichtig, dass man da gut drauf schaut. Frauen versterben viel weniger an Krebs, als sie an einer Herzkranzgefäßerkrankung sterben. Und es ist total wichtig, und da kann man auch sehr, sehr gut Prävention betreiben, dass man schaut, dass der Blutdruck gut ist und die Blutfette gut sind. Da komme ich zu einem weiteren, einfach wichtigen Schwerpunkt für die Menopause. Frauen können schon auch selber sehr viel für ihre Gesundheit tun und man ist nicht nur allem ausgeliefert. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man ja mit, wie ist der eigene Lebensstil? Es ist nicht nur die Hormonersatztherapie, die Frauen dann 50 plus gesund erhält, sondern die psychische Gesundheit und die körperliche Gesundheit. Wie fit sind Frauen? Das ist vielleicht auch für die Frauen ein großer Trost, dass man selber auch was tun kann für sich und für seine Gesundheit und dass man nicht nur ausgeliefert ist, irgendjemand anderer, mach mal, halte du mich mal gesund, sondern es ist ein großer Appell und ein Aufruf auch, dass man sich selber gesund erhält. Es gibt ganz tolle Kurse, Unterstützungen, wie man zum Beispiel auf seine Ernährung achten sollte in der Menopause. Da gibt es ganz tolle Ideen. Es ist nicht ganz einfach mit dem ganzen Stress und es wird auch viel Stress rund um die Ernährung gemacht. Und da ist auch wieder schon ein anderes Thema, was noch einmal eine wichtige Rolle spielt. In der Menopause ist es sicher dann auch so, dass man ein bisschen weniger gestresst sein sollte. Ein immer hoher Stresslevel, ein immer hohes Cortison lässt uns Menschen auch leichter krank werden. Ja, und das sagen mir auch oft viele Frauen, die sehr im Berufsleben sind, dass sie, wenn ein bisschen mehr Möglichkeit da ist, dass man sich auch erholt zwischendurch, dass Ruhephasen da sind, dass es in dieser Zeit dann besser geht. Und es ist wirklich so, dass man, vielleicht schafft man das dann auch, dass man ein besserer Manager schon ist für sich selber, dass man auch immer wieder Erholungszeiten einbaut. Einfach dieses immer hohe Cortison. Das heißt nicht, dass man, wenn man in die Menopause kommt, nicht mehr leistungsfähig ist, nicht mehr in seiner Arbeit kompetent ist und leistungsfähig und viele Sachen schaffen kann. Vielleicht aber ist man schon so klug und weise, dass man auch ein bisschen delegieren kann und Aufgaben abgeben kann und einfach für sich auch Freiräume schafft, um sich immer wieder erholen zu können. Das ist das eine, was eine große Rolle spielt für die Menopause, dass man gesund bleibt im Alter. Das ist sowieso ein Trend jetzt, dass man gesund alt wird. Lifestyle of Longevity ist ein Schlagwort. Wir wissen, dass die Menschen alt werden, aber sie sollen auch gesund alt werden. Das wäre toll, dass man in dieser Zeit einfach auch Lebensqualität hat. Und für diese Lebensqualität verantwortlich ist für Frauen schon, wie ist unser Hormonhaushalt, wie geht es uns mit unseren Hormonen, da können wir was tun dafür, aber wie kommen wir mit Stress zurecht, was stresst uns in unserem Leben auch? Und dann halt, wie ist unsere Ernährungssituation, was können wir da Gutes tun für uns selber? Und was schon auch sehr, sehr empfehlenswert und eine Ressource ist, wenn man Bewegung macht.
Jetzt stelle ich noch eine Ressource in Frage oder stelle ich dir diese Frage. Wie ist das mit der Sexualität im Wechsel, nach dem Wechsel? Als Sexualmedizinerin bist du da ja auch die Expertin.
In dieser Lebensphase kann das ganz, ganz toll sein. Man ist schon erfahren als Frau, man hat gelernt, sich selber kennengelernt, man weiß selber, was einem gut tut, was seine Wünsche sind. Man kennt sich und man kennt den Partner. Und es ist so, dass Frauen berichten oft in der Menopause, dass Sexualität ganz toll und besonders erlebt wird. Und dass das nicht mehr so ist, dass der Partner danach drängt, komm, wir sollen jetzt Sex haben, sondern die Frauen selber wollen das dann. Sie sind einfach zufrieden, wenn sie Sex haben und sie finden das schön und wunderbar. Ich würde den Frauen nur sehr empfehlen, dass sie darauf achten, als Vorbeugung und als Gesunderhaltung. Die Vagina, die Scheide ist ein Östrogen-Junkie. Und man sollte, so wie Zähneputzen, auch vorbeugen und seine Vagina mit Östrogen versorgen regelmäßig. Dann haltet man die Scheide gesund, indem dass sie dann gut durchblutet ist, nicht trocken ist, das Scheidensekret gut ist. Und solange man diese Östrogencremes, Zäpfchen einnimmt, wie beim Zähneputzen, bleibt die Vagina gesund.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ohne vertrocknet sie oder gibt ja auch noch andere Strategien, um die Vagina feucht und gut durchblutet zu halten?
Man kann schon mit Hyaluronsäure und Feuchtcremen die Scheide für den Moment befeuchten, aber wirklich, dass noch einmal kurz gesagt, die Scheide ist ein Östrogen-Junkie, die braucht das Östrogen. Und so wie man Zähne putzt bis ins hohe Alter, man hört ja nicht auf zum Zähneputzen dann. Und genauso sollte man diese östrogenhaltigen Scheidenzäpfchen nehmen bis ins hohe Alter. Und da braucht man sich nicht sorgen, dass das Brustkrebs auslöst. Das ist nicht nur so, dass man das für 1, 2, 3, 5 Jahre mal nehmen sollte, sondern bis ins hohe Alter. Und das macht man nicht nur, damit man guten Sex haben kann, sondern man hält so auch seine Harnröhre, seine Blase gesund. Frauen haben im hohen Alter, im Seniorenheim, wenn man rumfragt, haben sehr, sehr viele dann eine Harninkontinenz. Einerseits durch Belastungsinkontinenz, dass sie Harn verlieren beim Husten, Lachen, Niesen oder dass so ein häufiger Harndrang da ist. Und das ist auch alles ein bisschen östrogenabhängig. Und also diese Östrogenapplikation vaginal, das ist nicht nur, damit man bis ins hohe Alter super Sex haben kann, sondern auch die Blasengesundheit hält das gut.
Ich dachte mal, Selbstbefriedigung hilft auch, die gute Durchblutung zu stärken.
Selbstbefriedigung ist sicher auch ein gutes Tool, wo dann auch Östrogen freigesetzt wird wieder. Orgasmus, Östrogen, genau, Durchblutung gefördert wird, ist sicher sehr empfehlenswert.
Die Wiener Städtische hat das tatsächlich empfohlen, was ich sehr interessant finde, wenn eine Versicherung das empfiehlt zur Gesundheitserhaltung. Und das ist ja sehr spannend, wenn sozusagen beim Orgasmus Östrogen freigesetzt wird. Jetzt haben wir die Sexualität, die Blasengesundheit. Was mir auffällt, ist, dass Frauen im Wechsel durchaus genauer wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Da gibt es dann oft so den Hinweis, oh, jetzt werden sie schwierig, die Frauen im Wechsel. Und ist es nicht vielleicht so, dass die Frauen sich einfach auch ein Stückchen weniger gefallen lassen und dass das auch eine wichtige Gesundheitsförderung ist?
Es ist sicher sehr, sehr toll, wenn Frauen kein Schauspiel mehr machen und einfach auch mal Tabula Rasa machen oder ja einfach ehrlich sind, zu sich selber ehrlich sind, zum Partner ehrlich sind. Und es ist ja auch für den Partner total unbefriedigend oder erschütternd, wenn die Frauen ihnen was vorspielen und nicht ehrlich sind mit ihnen. Und ja, Sexualität, da gibt es ja diese drei Ebenen, die Fortpflanzung, die Lust und die Partnerschaftsebene. Und die Fortpflanzung wird dann im Wechsel keine so Rolle mehr spielen. Das ist ja auch toll, dass man nicht mehr verhüten muss, dass die Blutungen dann nicht mehr da sind. Aber die Lustdimension und Partnerschaftsdimension kann dann einfach in der Sexualität, in der Partnerschaft ganz toll gelebt werden. Und es ist nie zu spät. Und ich finde so dieses Buch auch, Wer möchtest du am Ende gewesen sein? dass man so seine Chancen einfach jetzt noch nutzt, auch im, wer möchte ich sein, was möchte ich tun, was möchte ich noch verwirklichen. Und dass man nicht mehr Kompromisse macht die ganze Zeit, sondern einfach mal das noch umsetzt, an seine Träume rangeht, die man noch hat und die Chancen nutzt, die einfach jetzt noch da sind. Und das fühlt sich vielleicht dann oft auch für das Gegenüber schwierig an, aber es sind auch ganz, ganz tolle Chancen. Und ich finde, dass Frauen nicht schwieriger werden, sondern vielleicht ehrlicher werden. Und ich finde das ganz toll, wenn man sich immer noch weiter auch verändert und wenn immer noch was Neues passiert. Und das ist ja dann auch in der Partnerschaft toll, wenn das Gegenüber immer noch interessant ist und interessant bleibt.
Liebe Maria, das halte ich für ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind nicht schwierig, wir leben aus dem Vollen. Maria Trattner, Gynäkologin in freier Praxis und Oberärztin im Landeskrankenhaus Hallein. Ich danke dir sehr herzlich und deine Vorträge und dergleichen kann ich immer nur wärmstens empfehlen. Vielleicht machen wir gleich wieder einen aus. Danke dir.
Meine lieben Frauen on air, just have fun.
Sehr gut. Danke. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.